Ich weiß nicht, welche Beziehung ihr zu den Beatles habt. Meine persönliche ist eher nicht existent. Ich meine, wenn ich mir das so anschaue, was da in den 60er Jahren abgelaufen ist, frage ich mich, warum freakt man da so aus? Ich meine, ich bin keine Frau, ich kann nicht verstehen, warum man kreischend vor einer Männerband steht. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum die Musik so einen Hype ausgelöst hat. Ich kann das natürlich nachlesen. Irgendwo waren die Beatles was Besonderes. Für mich ist es eher Heavy Metal, für mich ist das alles zu soft da. Ich höre lieber gute Rockmusik. Aber die Beatles sind natürlich eine Hausnummer, oder? Und sie haben 1967 ein Lied geschrieben, im Auftrag sogar von der BBC. Ich habe gestaunt, die haben das innerhalb von einem Monat, haben sie das Lied geschrieben. Und zwar hat die BBC eine Sendung gemacht im Juni, die hieß Our World, und das war die erste Live-Fernsehproduktion, die weltweit ausgestrahlt wurde. Und dafür haben die Beatles dieses Lied geschrieben, und ich habe euch extra mal ein bisschen was zum Reinhören mitgebracht, weil das ist das Thema von meiner Predigt heute Morgen, ist nicht die Beatles, sondern All You Need Is Love. Sehr gut. All You Need Is Love, so ein schönes Lied, ja, sagt jemand, gell? Ja, ich bringe das auch nicht, weil ich hier irgendwie die Beatles schlecht machen will, sondern weil ich es eigentlich ein cooles Beispiel dafür finde, wie man Liebe zum Thema machen kann. Und das war ja damals der Sommer der Liebe, der Summer of Love, das war einer der Hits, der andere, der dann gekommen ist, war der San Francisco. Natürlich weiß ich, dass da so die Hippie-Bewegung dahinter stand, oder Thema auch mit Konventionen brechen, Protest gegen den Vietnamkrieg, Frieden, Freiheit, Flower Power. So, und das ist eigentlich so die Stimmung gut aufgreift, worum es geht. Ich habe gesehen, dass Paul McCartney in dem Interview mal gefragt wurde, wie kommt's eigentlich, dass eure Lieder so viel Positivity, so viel positive Energie ausstrahlen, oder? Und er hat gesagt, ja, das war uns irgendwie wichtig. Und es geht mir heute Morgen nicht um einen Wettbewerb, wer Recht hat, sondern ich glaube, dass dieses Lied ja eine Sehnsucht aufgreift, die jeder kennt. Dass dieses Lied, diese Bewegung damals eine Sehnsucht nach Frieden, nach Zusammensein, nach Freundlichkeit aufgreift. Dass dieses Lied eine Sehnsucht zum Ausdruck bringt, die jeder von uns hat. Wir möchten geliebt werden, oder? Das ist doch ein Thema von unserem Leben. Und ich bin mir sicher, dass die Beatles nicht meinen, dass ihr Lied hier die philosophischste Botschaft überhaupt hat. Aber es ist so diese Aufforderung, tu doch, was möglich ist, oder? So vieles ist möglich. Alles, was wir tun können, wir können retten, wir können verändern, wir können sagen, wir können denken, so diese Freiheit, und die sollen wir dann auch nutzen. Und ich glaube, dass im Grunde genommen in der Bibel gibt es auch ein Lied, was dieses Thema aufgreift. Liebe. Und gar nicht in sehr abstrakter Art und Weise, sondern in sehr konkreter Art und Weise. Und das steht in 1. Korinther 13. Und ich möchte heute mit euch über 1. Korinther 13 nachdenken. Ein Text, der ganz häufig aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ein Text, der vielleicht bei Hochzeitspredigten vorkommt oder der irgendwie so allgemein verwendet wird, um zu erklären, was Liebe ist. Aber Paulus, der diesen Brief an die Korinther geschrieben hat, der verwendet diesen Text ja gar nicht ganz allgemein, sondern so ganz konkret. Und nur mal zu zeigen, am Ende von 1. Korinther 13 sagt Paulus, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Nun war Paulus ein paar Jährchen vor den Beatles, aber die Beatles sind sicher nicht weit weg davon, oder? Dass sie sagen, Liebe ist alles entscheidend. Und das teilt Paulus. Paulus sagt, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und er sagt es nicht nur an der Stelle. Er wusste, dass die Gemeinde in Korinth ein Problem hatte. Kein Problem mit dem Heiligen Geist. Er schreibt am Anfang vom ersten Korintherbrief, dass das eine Gemeinde ist, die reich ist. Soll ich euch das mal kurz vorlesen? 1. Korinther 1 heißt es, jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat seine Botschaft bei euch nachhaltig bekräftigt. Euch fehlt keine Gabe, die Gott in seiner Gnade schenkt. Und jetzt wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus wiederkommt. Also, Paulus sagt, es ist eine reiche Gemeinde. Aber gerade im zwischenmenschlichen Bereich hapert. Das ist eine Gemeinde, die erlebt Streit. Die feiern Abendmahl. Das ist sicher eines der krassesten Beispiele im Neuen Testament. Die feiern miteinander Abendmahl, so dass Paulus sagen muss, das, was ihr macht, ist gar kein Abendmahl mehr. Sie tun so, als ob sie Abendmahl feiern würden, aber sie feiern es eigentlich nicht mehr, weil das ihre Art und Weise, wie sie das Abendmahl feiern, widerspricht der Botschaft des Abendmahls. Er sagt, da gibt's eine Gruppe, die ist betrunken beim Abendmahl und satt und andere haben Hunger. Habt ihr denn nicht verstanden, worum es im Abendmahl geht? Oder dass es da um den Leib geht, um das Zusammengehörigkeit. Da kann doch nicht einer seine Portion für sich verspeisen und der andere sitzt nebendran und hat Hunger. So funktioniert doch Gemeinde nicht. Und dann gab's Streit, oder? Wer hat Recht? Wer ist einflussreicher? Dann gab's ethische Probleme. Und es gab Streit über Götzenopferfleisch. Und deswegen schreibt Paulus schon in 1. Korinther 8, Vers 1, aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Also in dem Streit, den es in der Gemeinde gab, in der Uneinigkeit, will er die Liebe herausheben. Und 1. Korinther 12 geht's dann um die Gaben, die Gott der Gemeinde geschenkt hat, wie Gemeinde funktioniert, was Gemeinde ist. Er bringt das Beispiel vom Körper, das habe ich euch auch schon erzählt, oder? So nach dem Motto, es gibt keine Hand ohne Körper, kein Kopf, keine Nase, keine Ohren. Wir sind aufeinander angewiesen, wir brauchen einander. Wir gehören zusammen und wir sind von Gott zusammengefügt. Und in 1. Korinther 14 geht's dann weiter, wie man denn so konkret mit den Gaben umgehen soll. Was man denn tun und lassen soll im Gottesdienst, wie man mit ein paar geistlichen Gaben konkret umgeht. Und zwischendrin kommt dieses Kapitel über die Liebe. Und jetzt lesen wir mal, was Paulus den Leuten zu sagen hat in dieser Situation. Er sagt, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt kein Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetische Eingebung, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Wie Kinder reden, dachte ich, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich schon jetzt kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Das ist 1. Korinther 13, auch ein Lied, oder? Das hohe Lied der Liebe wird es genannt. Und ich möchte gern in diesen drei Punkten, die da auch schon zu sehen waren, mit euch durch diesen Text durchgehen. Wenn wir den Beatles-Text im Ohr haben, oder? All you need is love, dann merken wir, Paulus sagt eigentlich was sehr Ähnliches. Er sagt, wenn du geistlich wirksam sein möchtest, wenn du tun möchtest, was Gott tun würde, wenn du als Gottes Kind in dieser Welt leben möchtest, dann genügt es nicht, dass du geniale Dinge tust, worüber alle staunen, sondern dann brauchst du Liebe. Du brauchst Liebe. Ja, er schreibt es sogar in der ersten Person, oder? Er sagt, wenn ich in Sprachen rede, wenn ich, Paulus, in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn mir alle anderen egal sind und ich hier meine Show machen kann, wenn es nicht entscheidend ist, was ich tue, mit den anderen macht, sondern wenn es nur um mich geht, dann, wenn keine Liebe vorhanden ist, dann kann ich das auch bleiben lassen. Und wir merken, da gibt's eine Steigerung, oder? Er beginnt mit einer Gabe, die wir denken, wow, oder so. Zungenrede haben wir auch beim Alpha Life Weekend drüber gesprochen. Die Leute, die Zungenrede praktizieren können, die denken immer, warum macht man da so ein großes Ding drum? Ist ja normal, gibt einem der Heilige Geist. Die Leute, die das noch nie gehört haben oder selbst nicht haben, wie ich, die denken, was ist denn das? Ist irgendwie komisch. Haben die, spielen die da ein Theater? Nein, die Bibel sagt, es ist möglich, dass der Heilige Geist uns eine besondere Gabe gibt. Eine Gabe, die dazu dient, uns selbst zu ermutigen. Und das ist die Gabe des Sprachengebets. Und das gab's am Pfingsten, das gibt's auch heute noch. Die hat nicht jeder Christ, die muss auch nicht jeder Christ haben. Wenn du sie haben möchtest, dann kannst du Gott einfach darum bitten und entweder er gibt sie dir oder er gibt sie dir nicht. Mir hat er sie nicht gegeben. Aber Paulus beginnt mit dieser Sprachengabe und sagt, das ist gut, der Heilige Geist gibt sie euch. Er sagt später sogar, dass er sie selber hat. Aber er sagt, wenn du das ohne Liebe praktizierst, wenn ihr in euren Gemeindezusammenkünften hier 50 Leute gleichzeitig in Zungen reden, aber es ist euch egal, was da draußen die Leute denken und was die Leute denken, die in euren Gottesdienst kommen, dann habt ihr was Wesentliches nicht verstanden, nämlich, dass es hier um Gott und seine Liebe geht. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter, oder? Wenn ich prophetische Eingebung habe, da sagt der Paulus, prophetische Rede ist viel wichtiger als Zungenrede, sagt er. Am liebsten würde ich, dass ich in der Gemeinde mehr Prophetie habe. Was ist Prophetie? Prophetie ist keine Zukunftsvorhersage, in dem Sinn, Propheten sind keine Wahrsager, sondern Propheten sprechen den Willen Gottes in eine gewisse Situation hinein aufgrund von Offenbarung. Das gibt's. Oder dass Gott einem Menschen in einer bestimmten Situation übernatürliches Wissen, übernatürliche Erkenntnis schenkt, einen Gedanken schenkt. In 1. Korinther 14 heißt es dann, dass man das auch prüfen soll, dass es nicht einfach unwidersprochen stehen bleiben soll. Aber Paulus sagt, es ist absolut wichtig, dass es prophetische Rede in der Gemeinde gibt. Dass Gottes Wille ausgesprochen wird, basierend auf seiner Offenbarung, nicht basierend auf dem, was du als Pastor oder als Prophet denkst. Jede Predigt hat in gewisser Weise ein prophetisches Element, weil ich etwas aus Gottes Wort aufgreife, wo ich glaube, dass es Gottes Willen entspricht, und ich versuche, das in unsere Zeit hineinzureden. Und natürlich kann es auch sein, dass Gott Dinge über die Zukunft offenbart, aber Propheten sind keine Wahrsager, keine christliche Version des Horoskops, sondern sind Boten des Willen und der Botschaft Gottes, die Gott ihnen gegeben hat. Im Alten Testament lesen wir ganz viel prophetische Botschaft, die sich im Neuen Testament erfüllt hat. Und manches von dem, was vorausgesagt ist, ist auch noch nicht erfüllt. Aber Gemeinde braucht Prophetie, das ist gar keine Frage. Aber Paulus sagte, wenn das ohne Liebe geschieht, wenn ihr, sage ich jetzt mal, prophetische Eingebung habt, die ich ja so lobe, und wenn ihr Geheimnisse enthüllt und alle Erkenntnis besitzt, wenn ihr der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Sagt, liebe Gemeinde, ihr seid toll, wenn ihr geistliche Gaben habt und die lebt, und dann ist es gut. Ihr braucht noch eine gewisse Ordnung, sagt er dann in 1. Korinther 14. Nicht alle gleichzeitig, nacheinander und so weiter. Ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander. Liebt einander. Aber wenn ihr das nicht tut, dann macht ihr ja alles zunichte. Du brauchst Liebe, wenn du deine Gaben leben möchtest. Und er geht sogar noch weiter, oder? Das ist jetzt sozusagen die zweite Steigerung gewesen. Vers 3, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, dann nimmt er ja was auf, was Jesus gesagt hat, oder? Kommt ein Reicher zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um in Gottes Reich zu kommen? Dann sagt Jesus ihm, ja, verkauf alles, was du hast, und gib's den Armen. Jemand von euch schon mal gemacht? Okay, ihr merkt, oder, dass Paulus da relativ krasse Dinge formuliert. Selbst wenn du das tun würdest, was von euch noch nie jemand in Betracht gezogen hat. Wenn du sogar bereit wärst, dein Leben zu opfern und dich verbrennen zu lassen bei lebendigem Leibe, aber du tust es ohne Liebe, nützt es mir nichts. Also der erste Punkt heute Morgen und den ersten Punkt, den Paulus macht, und da scheinen ihm die Beatles zuzustimmen. Geht ja nicht, dass Paulus den Beatles zustimmt, die waren damals noch nicht, aber umgekehrt. Du brauchst Liebe. Wenn du in Gottes als Christ leben möchtest, dann musst du lieben. Aber was ist denn jetzt diese Liebe? Und ich glaube, darüber würden wir jetzt wahrscheinlich viel streiten und diskutieren können. Worin besteht denn diese Liebe? Was kennzeichnet diese Liebe? Wie verhält sich denn Liebe? Was macht denn Liebe jetzt wirklich aus? Darüber können wir wahrscheinlich streiten. Aber Paulus schweigt auch dazu nicht. Er bringt ganz viel Positives und auch Negatives. Er sagt, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Und wahrscheinlich ist er deutlicher, als es uns lieb ist. Ab Vers 4 bis 7. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Er steigt mal mit zwei positiven Merkmalen ein. Geduld und Freundlichkeit. Und dann sagt er, sie kennt kein Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Ich finde das eine echte Herausforderung, was Paulus hier schreibt. Wenn er hält uns da einen Spiegel vor. Er sagt, Liebe ist nicht einfach gleichgültig. Liebe ist auch nicht irgendwie nur oberflächlich. Liebe ist nicht nur äußerlich, sondern Liebe hat eine tiefe Dimension. Sie besteht nicht nur aus Respekt, sondern sie besteht daraus, dass ich den anderen liebe, aushalte, ihm zuhöre, ihn wertschätze. Sie gibt den anderen nicht auf. Sie sagt nicht einfach nur, ja, ist okay, dass der auch da ist, sondern wendet sich ihm zu, Sie denkt nicht, ach, das schon klar, dass es der Person jetzt passiert ist, oder so, freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Wer von uns hat noch nie gedacht, ja, das hat er verdient, oder? Nee, sie freut sich nicht daran, wenn es anderen schlecht geht, sondern sie freut sich darüber, wenn die Wahrheit siegt. Aber wir merken auch, dass diese Liebe, die da formuliert wird, dass sie nicht grenzenlos ist. Ist nicht einfach, alles ist gut, wir haben uns lieb und nehmen uns in den Arm. So hat weder Jesus noch Paulus gelebt. Jesus hat zu seinem Jünger Petrus gesagt, Petrus, das, was du jetzt gesagt hast, das hat dir Gott offenbart. Das hat dir der Vater im Himmel offenbart. Als er ihn gefragt hat, wer bist du? Wer bin ich? Hat Petrus gesagt, du bist der Messias. Du bist der, den Gott gesagt hat. Dann sagt Jesus zu diesem Petrus, Jesus, das hat dir der Vater im Himmel offenbart. Und dann sagt Jesus, ja, und ich werde sterben und nach Jerusalem gehen und kreuzigen. Und dann sagte Petrus, auf gar keinen Fall, Jesus, was fällt denn dir ein? Das ist nicht der Plan. Und dann, was sagt Jesus dann zu ihm? Jesus sagt nicht, ach ja, Petrus, ist schon gut, du wirst es irgendwann auch verstehen. Er schweigt auch nicht, sondern er sagt zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Das widerspricht jetzt Gottes Willen. Er hält es zwar aus, dass der Petrus so denkt und er schmeißt den Petrus nicht aus seinem Team. Im Gegenteil, Petrus ist eine Schlüsselfigur für ihn und er übergibt ihm zentrale Aufgaben innerhalb der 12 Jünger in der ersten Gemeinde und er gebraucht ihn auch, um seine Gemeinde zu bauen. Aber das heißt nicht, dass Jesus allem bedingungslos zustimmt, was Petrus gedacht und gesagt hat. Im Gegenteil, Jesus hat in Petrus mal ordentlich eine reingebremst. War das lieblos? Nein, das war nicht lieblos. Das war wichtig, damit Petrus darüber nachdenkt, was ist Gottes Wille. Das war wichtig, damit Petrus versteht, es geht nicht darum, dass das einfach passiert, was ich mir vorstellen kann, sondern es geht darum, dass mein Herr, Jesus, den Willen des Vaters im Himmel tut. Oder Paulus, was sagt er der Gemeinde in Korinth? Er sagt auch, ihr seid alle so lieb und nett, seid doch jetzt noch ein bisschen mehr lieber und netter zueinander. Nein, er sagt zu ihnen, hey, das, was ihr als Abendmahl feiert, das ist gar kein Abendmahl, das hat den Namen nicht verdient, ihr könnt damit aufhören, ihr müsst es ändern. Er spricht Missstände an. Auch in der Gefahr, dass sie ihn nicht mehr wertschätzen und mögen und ihm böse Briefe schreiben. Wir wissen ja, dass diese Briefe zwischen Paulus und der Korinther Gemeinde gab es eigentlich 4 wahrscheinlich und die waren nicht nur einfach. Gerade der erste Korintherbrief, der ist happig, was er der Gemeinde sagt und wozu er sie auffordert. Er fordert sie auch auf, in ihrer eigenen Mitte kein unethisches Verhalten zu dulden. Liebe ist nicht grenzenlos, gleichgültig. Komm, wir setzen uns hin. Und rauchen miteinander eine Zigarette. Sondern Liebe wird konkret, aber sie gibt den anderen nicht auf. Es gibt diesen Satz, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Der Satz wird inzwischen von Teilen vom Christen ziemlich stark kritisiert, weil das so klingen würde, als würde Gott mich nicht wirklich lieben. Als wäre sozusagen es nur am Anfang so, dass er mich liebt und später dann nicht mehr. Aber ich glaube, dass das eigentlich eine wichtige Unterscheidung ist. Gott liebt mich als Person. Gott liebt mich als jemand, der ihn abgelehnt hat. Gott liebt mich als jemand, der ihn nicht gesucht hat. Gott hält es aus, dass Menschen ihm den Rücken zukehren. Und das hält ihn trotzdem nicht davon ab, in diese Welt zu kommen. Es hält ihn trotzdem nicht davon ab, für uns am Kreuz zu sterben. Es hält ihn trotzdem nicht davon ab, uns Vergebung anzubieten. Es hält ihn trotzdem nicht davon ab, hier in dieser Welt mit uns Gemeinde zu bauen. Auch die Fehler, die es in der Gemeinde in Korinth gegeben hat, halten Gott nicht davon ab, dort seine Gemeinde zu bauen. Aber Gott heißt nicht alles gut, was ich tue, was ich fühle oder denke. Wobei ich es wichtig finde, dass Gefühle nicht automatisch mit Sünde gleichzusetzen sind, oder? Also eine Emotion, die kommt, wie Wut oder Enttäuschung, ist ja nicht automatisch Sünde, sondern die Frage ist, was mache ich daraus? Wie gehe ich damit um? Welche Rolle gebe ich ihr in meinem Leben? Dass wir emotionale Menschen sind, begeisterungsfähig, das ist keine Sünde. So hat uns Gott geschaffen. Aber wie wir mit unseren Emotionen umgehen, das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, so wie es hier beschrieben ist, so ist auch Jesus mit uns. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit, alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, sie hält allem stand. Aber das heißt nicht, dass Liebe sich nicht auch nach Veränderung sehnt. Dass Liebe nicht auch in der Lage ist, kritische Fragen zu stellen. Oder Grenzen zu setzen. Aber Liebe überschreitet auch Grenzen. Wie wir bei Gott sehen, wie wir bei Jesus sehen. Das heißt nicht, dass diese Grenzen wertlos werden, sondern dass er sich nach uns ausstreckt und nicht auf Abstand bleibt. Die Grenzen sind nicht dazu da, um uns von Gott fernzuhalten, sondern um uns zu zeigen, in welchem Bereich wir leben und blühen können. Und deswegen ist so wichtig, dass wir verstehen, was Liebe ist. Wenn Gott uns Grenzen setzt, wenn Gott uns Gebote gibt, dann geht es nicht darum, was er uns verbieten möchte, sondern was er uns ermöglichen möchte. Wenn Gott uns Gebote gibt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, dann geht es nicht darum, dass er uns auf unser Fehlverhalten festnagelt, sondern dass er uns die grünen Wiesen zeigt, wo es gutes Wasser gibt, wo es gute Nahrung gibt, wo Leben gelingen kann. Leben gelingt eben nicht in einer Gesellschaft, wo man sich ständig beklaut und betrügt und hintergeht und anlügt. Sondern wir brauchen Ehrlichkeit und Wahrheit. Und deswegen brauchen wir Liebe. Aber wir brauchen auch alles andere. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Glaube und wir brauchen Hoffnung. Letztlich ist es auch eben wichtig, dass wir uns bewusst machen, das, was an Liebe da ist, vergeht niemals. Wenn Gott Liebe ist, dann hört Liebe nicht auf. Wenn Gott Liebe ist, wie es in der Bibel steht, wenn er uns liebt, dann hört Liebe nie auf. Es gibt innerhalb der Dreieinigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist gibt's Liebe. Sie lieben einander. Du bist mein geliebter Sohn, sagt der Vater, sagt die Stimme aus dem Himmel bei der Taufe von Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, die Liebe hat kein Ende. Vieles, was wir miteinander diskutieren, an Fragen, was ist richtig, was ist falsch, was sollen wir glauben, welche Gaben, wie sollen wir die verwenden, sagt Paulus, das wird eines Tages vergehen. Die werden eines Tages keine Bedeutung mehr haben. Und es geht ihm gerade um das Wissen, oder? Er sagt, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetische Eingebung, die wir haben, enthüllt ebenfalls nur ein Teil des Ganzen. Und er bringt diese zwei Vergleiche, einmal mit dem Kindsein und einmal mit dem Spiegel. Und er sagt, Kinder haben kindliches Wissen, Erwachsene haben erwachsenes Wissen. Und so wie ich jetzt Erwachsener bin, werde ich eines Tages auch anders sein, im geistlichen Sinn erwachsen sein. Werde ich keine Fragen mehr haben, keine Diskussion mehr darüber, was das Abendmahl bedeutet, warum taufen, wie steht's mit der Ehe, sondern dann werde ich Gott selbst sehen. Dann werden alle diese Fragen gelöst sein. Oder er bringt das Beispiel mit dem Spiegel, oder? Der Spiegel gibt mir nur ein Spiegelbild. Was würde mir das bringen, wenn ich immer nur ein Spiegelbild meiner Frau sehen würde? Oder? Wäre ja möglich, mir heutzutage meine Frau per Beamer ins Bett zu beamen. Würde mir nicht viel bringen, oder? Wäre ein trauriges Bett, wo ich im Endeffekt alleine drin liege mit irgendeiner Illusion. Und er sagt, im Spiegel sehen wir nie das Ganze, sondern eben nur ein Abbild. Und im Moment ist unser Sehen eingeschränkt. Aber irgendwann werden wir alles sehen, werden wir Gott selbst sehen, so wie er ist. Dann werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Aber es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei Dinge bleiben: das Vertrauen auf Gott, die Hoffnung, die zuversichtliche Erwartung auf Gottes Eingreifen, Gottes Macht, Gottes Wirken, aber auch seine Hingabe an uns, seine Bereitschaft, uns zu dienen, uns das Beste zu geben, die Gemeinschaft mit uns zu suchen, das bleibt. Wir haben heute Morgen versucht, drei Punkte anzuschauen. All you need is love, haben die Beatles gesungen. Und ich glaube, sie greifen damit vieles von dem auf, was Paulus wichtig war. Paulus sagt, wir brauchen Liebe untereinander. Und vielleicht wäre es eine Aufgabe für uns, dass wir in der nächsten Woche einfach mal diesen Text lesen und uns den Spiegel vorhalten und fragen, wie war das denn in der letzten Woche oder im letzten Monat oder im letzten Jahr oder in letzter Zeit in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu anderen Christen? Wie war das denn in meinem Dienst in der Gemeinde? Welche Rolle hat da die Liebe gespielt? Die Bereitschaft zu vergeben, die Bereitschaft zu geben, die Bereitschaft, sich einzuordnen, zu dienen, zu helfen, wo Not am Mann ist, die Bereitschaft zu schenken, die Bereitschaft zuzuhören. Wem habe ich denn angerufen? Für wen habe ich gebetet in letzter Zeit? Bei wem habe ich mich erkundigt, wie es ihm geht? Für wen bin ich da? In der Gemeinde? Oder auch in meiner Nachbarschaft oder in meiner Welt? Denn ohne Liebe bringt alles nichts. Wir können hier eine Kleidersammlung organisieren mit Lastwagen, perfekter Cafeteria, doppelter Anzahl von Helfern. Wir können aufstocken, wenn ihr wollt. Ist kein Problem. Die Leute hier vertrauen uns. Sie rufen uns an. Wir haben da draußen schon Zeugs liegen. Die ganze Woche kam schon Material. In unserer Garage stapeln sich die Sachen. Die Leute rufen uns an und sagen, sie möchten gerne uns die Sachen geben. Wir können ein Lager anmieten. Wir können Velos sammeln das ganze Jahr. Das macht der Herr Reinhold nicht. Aber wir könnten das alles professionalisieren, aufstocken. Wir könnten ein Unternehmen machen. Über Wochen hinweg könnten wir da drin arbeiten. Aber Paulus sagt, wenn wir die Liebe nicht haben, wenn es uns nicht um die Menschen geht, in Rumänien und in der Höfe und in der March und in Einsiedeln und auf der anderen Seite vom Zürichsee in der Schweiz und in Italien, wenn uns die Menschen egal sind, dann sollten wir es bleiben lassen. Dann wäre es besser, wenn wir nicht auf die GV warten, wo wir dann unsere Gemeinde zumachen. Wir könnten auch 3 Alpha-Life-Kurse im Jahr machen. Wir könnten Speaker einfliegen. Wir könnten Konferenzen machen. Wir könnten bauen, Gebäude übernehmen. Wir könnten noch mehr Kinderarbeit machen, Familien. Wir könnten jede Ferien Kinderwochen machen. Glaubt ihr, dafür wäre Bedarf? Ich glaube schon. Aber wenn uns die Liebe zu den Menschen nicht antreibt, wenn uns das egal ist, was unser Nachbar glaubt und denkt, wenn es uns egal ist, wie die Menschen eines Tages am Grab ihrer Lieben stehen oder selber im Sarg liegen, dann können wir es bleiben lassen. Wir können noch mehr Programm für unsere Kinder machen. Wir können noch mehr investieren in geistliche Weiterbildung. Wir können eine christliche Schule gründen und sie vor der Welt beschützen. Wir können alles Mögliche machen, damit unsere Kinder gute Einflüsse haben. Wir können Erziehungsseminare besuchen. Aber wenn wir sie nicht lieben, wenn es uns nicht wirklich wichtig ist, dass sie selbst in die Verantwortung reinkommen, eine eigene Entscheidung für Gott zu treffen, selbst Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Wenn es uns nicht ein Anliegen ist, ihnen vor allem Jesus lieb zu machen, wenn wir sie nicht lieben, dann bringt all das Gute, was wir machen, nichts. Wahrscheinlich ist das das einfachste Beispiel, weil jeder würde sagen, ich liebe meine Kinder. Aber was heißt das denn? Ich finde es gar nicht so einfach. Oder? Müssen wir an anderer Stelle drüber reden. Aber ich möchte uns ermutigen, über diese Liebe nachzudenken. Ja, weil, nicht weil ich keine Antwort habe, sondern weil ich glaube, es wäre einfach zu platt, das jetzt hier kurz reinzubürgen. Aber im persönlichen Gespräch gebe ich immer gerne Antwort. Aber es ist mir so wichtig, dass wir verstehen, wenn Jesus uns sagt, liebt einander. Und das ist der Ausgangspunkt von dieser Predigtreihe, Johannes 13. An der Liebe untereinander werden Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Darüber werden wir auch noch mal konkreter nachdenken. Formuliert Jesus keine Nebensächlichkeit. Und wenn du in der nächsten Woche 5 Minuten am Tag darüber nachdenkst oder vielleicht dafür betest und vielleicht deine Lieblosigkeit bekennst oder dich auch an deiner Liebe freust und den Heiligen Geist bittest, mehr Liebe in deinem Leben zu bewirken, dann wird sich unsere Gemeinde verändern. Nicht, weil ich sage, dass unsere Gemeinde lieblos ist, sondern dort, wo die Liebe wächst, dort werden Menschen erkennen, dass wir Jesus nachfolgen. Dort werden Menschen erkennen, dass es uns nicht um Kleidersäcke und leere Kleiderschränke geht, sondern dass es uns um die Menschen geht, die wir reich machen möchten. Dort werden unsere Nachbarn merken, dass es uns nicht darum geht, dass sie zur Kleidersammlung kommen, sondern dass sie mehr zu finden haben bei uns. Dann wird es nicht darum gehen, dass irgendwelche Leute die leeren Plätze in unserem Alpha-Life-Kurs füllen, sondern werden die Leute merken, dass wir eine Sehnsucht danach haben, dass sie das Beste im Leben nicht verpassen. Dann werden unsere Kinder merken, dass wir ihnen nicht Grenzen setzen, weil wir einen Kurs im Gemeinsein besucht haben, wie es mal jemand formuliert hat, sondern weil wir das Beste für sie wollen und ihnen das Beste nicht vorenthalten möchten. Deswegen, wir brauchen Liebe und wir brauchen nicht irgendeine Liebe, sondern wir brauchen die Liebe, die Jesus uns geschenkt hat, die Jesus uns vorgelebt hat und die der Heilige Geist in uns ermöglichen kann. Und wenn ihr euch fragt, wie ist dieses Unmögliche möglich, vielleicht hört ihr auch immer die Überforderung, dann hört nochmal die Predigt vom letzten Sonntag von vor 2 Wochen nach, wo ich darüber gesprochen habe, wie das Unmögliche möglich werden kann. Nämlich indem wir die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen, indem wir um Vergebung bitten und uns selbst immer wieder lieben lassen. Du bist von Gott geliebt. Damit beginnt alles. Nicht mit deinem Vorsatz, anders zu werden, sondern damit, dass du von Gott geliebt bist. Ich will beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass du dieser Liebe nicht nur in warme Worte gepackt hast, nicht nur in Watte gepackt hast, nicht nur von der Ferne uns zurufst und zuwinkst, nicht nur mit guten Ratschlägen, sondern dass du selbst anpackst, kommst, handelst, heilst, vergibst, beschenkst, erklärst, unermüdlich Grenzen setzt, kritisierst, Neues erklärst, aufdeckst. Und ich danke dir für das Abenteuer, mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir dafür, dass du Gemeinde dazu berufen hast, zu lieben. Und dass diese Liebe ein Ergebnis von deinem Handeln ist, von deiner Liebe ist. Danke kann nichts und niemand uns von deiner Liebe trennen. Amen.